Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein ausführlicher Blick auf ein ziemlich großes EU-Forschungsprojekt, das gerade endet, hunderte Millionen Euro schwer, mit mehr als 500 beteiligten Wissenschaftlern, das bei seinem Start vor 10 Jahren, 2013, schon für so einiges Aufsehen gesorgt hat. Das Human Brain Project zur Erforschung des Gehirns. Denn das Versprechen des ersten wissenschaftlichen Leiters, Henry Markram, war ein ziemlich großes.
Our mission is to build a detailed, realistic computer model of the human brain.
Henry Markrams Ziel, ein detailliertes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns. Viele hielten das für unrealistisch oder sogar unsinnig. Und heute ist davon auch nicht mehr die Rede, ein Gehirn in allen Einzelheiten im Computer zu simulieren. Trotzdem gab es auf der offiziellen Abschlusskonferenz des Großprojekts in Jülich jetzt viel dazu zu berichten. Michael Lange war für uns da und dabei auch im Labor ziemlich nah dran am Gehirn.
1,5 Kilogramm schwer. Und nicht größer als eine Honigmelone. Vorsichtig mit beiden Händen hebt Markus Krämer das wertvolle Organ aus einer Flüssigkeit.
Es handelt sich dabei um ein menschliches Gehirn, das komplett entnommen worden ist. Wir sehen jetzt hier natürlich die ganzen Windungen und Forschungen, die sogenannten Gyri und Sulki.
Das Gehirn stammt von einem Spender, der seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat. Laborleiter Markus Krämer und sein Team am Institut für Neurowissenschaft und Medizin am Forschungszentrum Jülich haben in jahrelanger Arbeit die einzelnen Arbeitsschritte optimiert. Das Gehirn wird zunächst in einer Formaldehydlösung fixiert und dann in Gefrierschutzmittel eingelegt und eingefroren bei minus 50 Grad Celsius.
So, wir sind jetzt hier an einem sogenannten Gefriermikrotom. Das ist eine Maschine, mit der man Gehirne in gefrorenem Zustand in sehr dünne Scheiben schneiden kann. Das heißt, hier kann ich 10, 20 oder eben 50 Mikrometer dicke Scheiben machen. Das heißt, jede einzelne Gehirnscheibe ist damit immer noch dünner als ein einzelnes Haar.
Die Kunst besteht darin, dass die extrem dünne Scheibe beim Schneiden nicht auseinanderreißt. So entstehen Präparate und zuletzt Bilder mit einer Auflösung von bis zu einem Mikrometer. Einem Tausendstel Millimeter.
Ganz fein, ganz dünn.
Die Aufnahmen zeigen die Fasern im menschlichen Gehirn in allen Einzelheiten. Sie verbinden die verschiedenen Regionen des Gehirns, etwa 3 Millionen Kilometer Kabel. Das alles fließt ein in den Jülicher Gehirnatlas. Katrin Ammons leitet diese Forschungen. Seit 2016 ist sie außerdem wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Projects mit über 500 Wissenschaftlern aus 19 europäischen Ländern.
Der Atlas, den wir entwickeln, ist wirklich ein lebendiger Atlas, in dem Sinne, dass wir, wenn wir bessere Methoden haben, mitunter neue Areale identifizieren in Regionen, die wir vorher nicht unterteilt haben.
Auf einer Internetplattform namens eBrains werden die Daten aus dem Atlas mit anderen Forschungsergebnissen zusammengebracht. Die Wissenschaftler nennen eBrains ein digitales Ökosystem, eine Art Vermächtnis des Human Brain Projects. Über eBrains können Forschende auch nach Ende des Projekts den Atlas und andere Daten nutzen.
Man muss sich also den Atlas als eine Art Google Earth, aber eben mit Karten fürs Gehirn vorstellen. Es gibt ganz verschiedene Karten, die man vom Gehirn haben kann. Die werden alle in diesem digitalen Atlas dargestellt. Und dann können die Kollegen, Kolleginnen sich diese Karten nehmen, damit arbeiten und ihre eigenen Experimente beginnen.
Der Gehirnatlas gehört ebenso zum Human Brain Project wie die Supercomputer, gleich nebenan. Die Computer brauchen einen Raum so groß wie eine Turnhalle. In langen Reihen stehen sie wie Schränke nebeneinander. Sie versorgen das Human Brain Project mit Rechenleistung. Thomas Lippert leitet das Supercomputerzentrum am Forschungszentrum Jülich.
In diesen zehn Jahren hat sich die Computerleistung etwa um einen Faktor 100 vervielfacht. Also wenn wir in dieser Zeit so etwas wie einen Petaflop Leistung hatten, dann haben wir heute 100 Petaflop.
Die große Simulation des menschlichen Gehirns gehört nicht zu den Aufgaben der Supercomputer. Das heißt aber nicht, dass in den Rechnern keine Simulationen stattfinden. Um konkrete Fragestellungen zu beantworten, spielen die Computer Aktivitäten im Gehirn nach. Zum Beispiel im Teilprojekt des Kognitionswissenschaftlers Rainer Göbel von der Universität Maastricht. Er untersucht Greifbewegungen einer Roboterhand, die er im Computer simuliert. So will er verstehen, wie Greifen funktioniert.
Wir konnten durch das Human Brain Project Projekte angehen, die wir ohne niemals uns getraut hätten anzugehen.
Das gilt für viele Teilprojekte. In Marseille erzeugen Wissenschaftler virtuelle Zwillinge von Gehirnen im Computer, um Chirurgen bei Epilepsieoperationen zu unterstützen. Woanders erkunden Forschungsteams die Tiefe des Bewusstseins, indem sie Komplexität der Nervensignale messen. Wieder andere untersuchen, wie Bilder der Außenwelt in der Sehrinde des Gehirns verarbeitet werden. Das Human Brain Project lieferte viele spannende Einzelergebnisse, um das Gehirn etwas besser zu verstehen. Die Frage, wie der Geist in die Materie kommt, bleibt bis auf Weiteres unbeantwortet.
Und gekostet hat das Human Brain Project 607 Millionen Euro in den 10 Jahren jetzt. Michael Lange war nicht nur bei der Abschlussveranstaltung in Jülich für uns dabei, sondern ist jetzt noch hier mit im Studio für eine Einordnung, wie groß dieser Wurf war. Michael, du hast das alles die ganze Zeit über verfolgt. 607 Millionen Euro. Hat sich das gelohnt?
Ja, viele der Einzelprojekte, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Forschenden sind da sehr stolz drauf. Und vieles war auch sehr aufwendig und damit sehr teuer. Insgesamt führte das zu über 2500 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Also durchaus eine positive Bilanz. Ursprünglich sollte es übrigens noch teurer werden. 1 Milliarde war veranschlagt. Die Hälfte von der EU, die andere Hälfte Projektgelder. Da kamen aber nicht ganz so viele Projektgelder zusammen. Vielleicht auch, weil dieses große Flaggschiff-Projekt, das wurde ja verglichen mit der Mondlandung oder mit dem Genomprojekt, da nicht so eine klare Ziellinie hatte, über die man zum Schluss ging. Die Vision war einfach zum Schluss nicht mehr da.
Das war ja die vom Anfang, also die Simulation des menschlichen Gehirns im Computer, hatten wir vorhin auch gehört. Und davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Warum wurde diese große Vision denn begraben?
Ja, diese Vision stammte von Henry Markram, das war der erste wissenschaftliche Leiter des Human Brain Project. Aber sein Plan fand am Anfang dann doch wenig Zuspruch, und zwar unter den Fachleuten. In der Öffentlichkeit wurde das sehr groß diskutiert und fand viel Aufsehen, aber die Fachleute sagten, wir brauchen nicht einfach nur Daten, die wir in den Computer stecken und dann machen wir eine immer kompliziertere Simulation. Und irgendwann, so formulierte das vorgestern jemand, tropft dann der Geist aus der Maschine. So einfach ist es einfach nicht. Und die Forschenden selbst, die Wissenschaftler, die Hirnforscher, die haben sich dann doch für ein bodenständigeres Projekt entschieden.
Und jetzt haben wir also keinen Supercomputer, der ein Gehirn nachahmt, sondern ein Gehirnatlas. Ist das eine Enttäuschung?
Ich würde sagen, der Gehirnatlas ist gut, der ist brauchbar, der ist nicht visionär. Der ist ganz einfach nützlich und dafür hat man sich entschieden. Also man wollte gar nicht mehr dieses Große, dieses Überraschende und dafür hat man aber jetzt ein Ergebnis. Man hat ja gar nicht gewusst, ob bei dieser großen Simulation etwas herauskommt oder ob das ein großer Flop wird. Der Atlas ist da, den werden noch Generationen von Forschenden nutzen und Katrin Amunds, die ist die Leiterin dieses Forschungsprojekts Atlas, die steht jetzt auch im Mittelpunkt der Forschung und die war mit dem Ende des Projektes sehr zufrieden.
Also dahingehend schon ein Erfolg, aber brauchen wir denn nicht eine vereinheitlichte Theorie des Gehirns, damit Computer wissen, was sie rechnen sollen?
Ja, eigentlich irgendwann schon. Man muss ja wissen, was ist überhaupt die Technik, die ein Gehirn nutzt. Ein Gehirn funktioniert ja ganz anders als ein Computer. Und das will man natürlich verstehen. Wenn man programmieren will, muss man ja überlegen, was programmiert man da überhaupt rein? Und das ist gar nicht so leicht. Es gibt einige, die sagen immer, wir brauchen eigentlich einen Einstein des Gehirns. Einer, der plötzlich eine ganz geniale Idee hat, wie die spezielle Relativitätstheorie. Und auf einmal ist alles, was vorher unklar war, diese riesigen Datenmengen, ist auf einmal klar. Aber es ist auch klar, durch so ein Großprojekt kann man eine solche geniale Idee einfach nicht erzwingen. Die ist da oder ist nicht da. Viel Forschung findet statt, aber die Idee muss noch kommen.
Jetzt könnte man bei dem Thema ja an Elon Musk denken, der angekündigt hat, dass Computer und Gehirn zusammenwachsen werden und seine Firma Neuralink wird demnächst auch Computerchips in menschliche Gehirne einbauen. Ist die Privatwirtschaft da der akademischen Forschung voraus?
Nein, es ist definitiv so, dass die akademische Forschung eigentlich zuerst da war. Und auf die kann Neuralink jetzt aufbauen. Also man hat ja schon erforscht mit Elektroden im Gehirn, wie solche Netzwerke funktionieren. Und man hat gelernt, wie man aus den Mustern, die man aus diesen Elektrodendaten zieht, wie man daraus Informationen zieht. Zum Beispiel, wie Musik wahrgenommen wird. Das haben wir letztens in Forschung aktuell berichtet. Und auf diesen Fortschritten kann dann Neuralink aufbauen. Und dann ist es natürlich möglich, dass dann sozusagen der Schritt ins Gehirn, die Gehirnveränderung stattfindet, bevor wir das Gehirn überhaupt verstanden haben.
Michael Lange mit einer Bilanz des Human Brain Project jetzt zum Abschluss nach 10 Jahren. Vielen Dank.